Das heißt,
Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast der Bauhaus-Universität Weimar.
Mein Name ist Simon Frisch und ich spreche hier mit Lehrenden aus allen Bereichen unserer Universität über Lehre und Lernen, über ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven. Das Mikrofon ist aufgegangen und zwei Stimmen treten auf. Meine Stimme, die wir jetzt als erstes hören, ist Simon Frisch, Vizepräsident für Lehre und Lernen. Und ich stelle mich immer vor in dieser Funktion und noch in der zweiten Rolle, und in mehr Rollen stehe ich hier eigentlich gar nicht. Also ich stehe hier nicht als Sohn meiner Eltern oder als Vater meiner Kinder oder als Freund von Freunden und so weiter und so weiter. Diese ganzen biografischen Sachen spielen keine so große Rolle, sondern nur die Anteile, die sich für Lehre und Lernen interessieren. Und die würde ich jetzt insbesondere in den Rollen Vizepräsident Lehre und Lernen und Dozent für Film- und Medienwissenschaft. Ich habe Ulrike Garde heute zu Gast. Also wer bist du denn heute alles gekommen?
Ja, danke für die Einladung. Also ich komme hier als Leiterin des Sprachenzentrums Center for Language and Cultural Learning. Und ich bin gespannt auf unser Gespräch und mag auch diesen ganzen theatralen Rahmen. Ich bin nämlich sehr theaterbegeistert und insofern freue ich mich ebenfalls auf unsere Unterhaltung.
Sehr schön. Das Sprachenzentrum, habe ich jetzt gleich als erstes rausgehört, ist zweisprachig im Titel, auf Deutsch und auf Englisch. Also das heißt, sagst du es nochmal, Sprachenzentrum?
Und dann gerader Stich, Center for Language and Cultural Learning. Und zwar haben wir uns ganz am Anfang als Team darüber auseinandergesetzt, wie sich das Sprachenzentrum definiert und auch orientiert. Und wir wollten in diesem zweisprachigen Titel spiegeln, dass halt, was banal klingen mag, aber Sprachenlernen halt immer auch Türen zu neuen und anderen Kulturen öffnet. Und diese Türöffner, die können halt ganz aufregend und gewinnbringend sein. Sie können aber auch Herausforderungen darstellen, und wir wollten das alles einfangen und Leute neugierig machen.
Das sind jetzt gleich eine ganze Reihe von Perspektiven und Themen interessant. Vielleicht erst noch mal so ein bisschen ran. Seit wann bist du beim Sprachenzentrum oder seit wann bist du hier an der Bauhaus-Uni?
Seit Oktober 2023.
Okay, und du hast das Profil des Sprachenzentrums in den letzten, jetzt sind es ja noch keine 2 Jahre, so ein bisschen neu profiliert, neu geprägt oder.
Also es gab viel Bestehendes, was auch weiterhin sehr, sehr gut läuft. Also wir freuen uns, dass wir halt ganz viele Sprachen anbieten können, dann einige je nach Nachfrage. Also das ist zum Beispiel der Fall bei Arabisch, Japanisch und Portugiesisch und Türkisch. Aha. Da müssen wir immer so nachjustieren und sehen, wie viele Personen interessieren sich in einem gegebenen Semester dafür. Und wir bekommen auch manchmal Anfragen nach weiteren Sprachen und versuchen das dann unterzubringen, wenn wir können. Aha. Aber wir haben so einen Standardprogramm, und dieses Standardprogramm umfasst halt eine ganze Reihe von Sprachen. Also wir machen ganz viel Deutsch als Fremdsprache. Da auch im Bereich des DAD-geförderten Programms, wo wir Fachkräfte versuchen, dabei zu unterstützen, besser studieren und besser in den Arbeitsmarkt zu kommen. Mhm. Wir bieten Englischkurse an, einschließlich auch so Kurse für Beschäftigte im Arbeitsumfeld, also so Everyday English, da ist die Nachfrage auch ganz groß.
Ah, ja.
Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch. Und bei DAF sollte ich auch sagen, dass wir in diesem Semester zum ersten Mal auch Deutsch als Fremdsprache im Arbeitsalltag anbieten. Und das ist so ein Testballon, um auch diejenigen mitzunehmen, die an der Universität sagen, ach, ich möchte meine Deutschkenntnisse noch ein bisschen verbessern.
Ah, das war gerade meine Frage, wer die Adressatinnen sind. Also Beschäftigte, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, bietet ihr an, ins Deutsche besser reinzukommen. Und Beschäftigte, deren Muttersprache nicht Englisch ist, bietet ihr an, ins Englische besser reinzukommen. Und das gehört dann alles so ein bisschen zu einer Internationalisierungsstrategie vielleicht auch.
Ja, und zu deinem Versuch, die Universität insgesamt mehrsprachig aufzustellen. Also uns ist dabei bewusst, dass die Studierenden natürlich eine ganz große Zielgruppe sind. Und das sind nicht nur die Studierenden der Bauhaus-Universität Weimar, sondern auch der Hochschule für Musik, Franz Liszt. Also die kommen auch zu uns.
Ah, ja.
Und genauso richten sich die Angebote, die an eher verstärkt an Beschäftigte gehen, sich auch an die Beschäftigten der HFM und der BUW.
Mehrsprachige Hochschule ist, also nicht englischsprachige Hochschule, sondern die Mehrsprachigkeit. Das ist was du immer besonders betonst.
Genau. Also zum Beispiel stand ich vor 2 Tagen noch im Klassenzimmer und habe einen Kollegen in einem DAF-Kurs, also im Deutsch als Fremdsprachekurs, vertreten und habe dann die Studierenden gefragt, wer ist denn hier überhaupt mehrsprachig? Und sie waren alle ganz erstaunt, dass ich die Frage überhaupt gestellt habe, weil sie natürlich alle mehrsprachig sind. Mhm. Aber mir liegt daran, einfach diesen Wert der Mehrsprachigkeit zu vermitteln, weil damit auch eine Vielfalt an Perspektiven einhergeht.
Das wollte ich gerade dich bitten, ob du den Wert der Mehrsprachigkeit ein bisschen entfalten könntest für uns.
Ja, also für mich, also ich muss sagen, ich muss da ein bisschen ausholen. Das können wir ja schneiden, wenn es zu lang wird.
Aber natürlich, also, nein, aber wir schneiden eher nicht. Ja.
Also ich komme ursprünglich auch aus einem Interesse an Bertolt Brecht und an dem Perspektivwechsel, den er über die Verfremdung mitgebracht hat.
Aha.
Das heißt, wir erkennen sozusagen einen Gegenstand nicht als vertraut, sondern neu als fremd. Also wir sehen ihn in einem anderen Licht sozusagen. Man könnte auch jetzt salopp sagen, wir sehen über den Tellerrand hinaus und sprechen auch darüber. Und das als Wert zu erkennen, das heißt, wenn ich mehrere Sprachen spreche, habe ich einen anderen Zugang zu Dingen, andere Sichtweisen und die vermittle ich dann sprachlich. Die könnte ich auch anders vermitteln durch andere Kunst oder durch Mimik und so weiter, aber wir arbeiten nun mal mit der Sprache. Das heißt, das ist ein ganz großer Wert und ich glaube, der wird manchmal halt unterschätzt.
Weil die Sprache, die Sprachigkeit eigentlich immer als Verständigungsmittel dann in dieser Funktion reduziert wahrgenommen wird. Das wäre jetzt die Fortführung dieses Gedankens. Und zu sagen, also wenn ich eine neue Sprache lerne, lerne ich eigentlich eine neue Welt kennen. Also ich möchte mal Weltsicht kann man natürlich auch sagen, aber eigentlich vielleicht auch eine neue Welt. Das ist ja wahrscheinlich eine Erfahrung von jedem von uns, jeder von uns, die eine fremde Sprache lernt, dass man auf einmal Wald und Forêt und auf einmal hat man aber in der Forêt, das war immer so ein klassisches Beispiel, das ist meiner Jugend noch, als ich Französisch gelernt habe, der Forêt ist ein ganzes, ist ein Behälter von lauter Lebewesen und Pflanzen, die man essen kann, wohingegen der Wald ist etwas, wohin sich der Geist hineinspaziert und so weiter. Das Assoziations-, Konnotationsfeld ist ein anderes. Und diese Gegenstände und Pflanzen und Tiere, die sich darin bewegen, wissen beide nichts davon, aber ich habe plötzlich 2 Wälder vor mir stehen.
Genau, ja, und um weiter so in diesen Metaphern zu denken, daraus entwickeln sich ja auch unterschiedliche Möglichkeiten und unterschiedliche Herangehensweisen, zum Beispiel an Probleme, die wir lösen wollen. Also wenn ich jetzt einfach mal sage, im Deutschen sagt man um die Ecke gedacht, ja, das ist die Metapher dafür. Im Englischen sagt man thinking outside the box. Aha. Oder im Französischen spricht man von ausgetretenen Pfaden, da gibt's die Parallele mit Sentier und so weiter. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, A, als einfache Bereicherung, aber dann auch, weil wir uns als Gesellschaft, glaube ich, zunehmend auch mit sogenannten Wicked Problems auseinandersetzen.
Ja.
Also mit hochkomplexen Problemen wie zum Beispiel Klimawandel, Armut und so weiter, für die es keine einfache Lösung gibt. Und da ist wissenschaftlich erwiesen, dass das vielseitige Teams, also im Sinne von diverse Teams, einfacher an Lösungen herankommen und Lösungsmöglichkeiten identifizieren als zum Beispiel sehr homogene Teams.
Und da ist die Sprachigkeit eine der Vielfältigkeiten, die dann in diesen Teams eine Rolle spielen kann. Also nicht nur die Herkunft, die Disziplin, in der die Leute tätig sind und so weiter und so weiter. Sitzen lauter Deutsche zusammen, Ingenieurinnen, Künstler, Künstlerinnen und dann vielleicht auch noch Geisteswissenschaftlerinnen. Und dann hat man, ja, ist doch schon Vielfalt. Würdest du sagen, nehmt mal noch ein paar Sprachen dazu, vielleicht am besten noch außereuropäische. Das passt ganz gut dazu, dass mein Philosophieprofessor an der Uni, an der ich studiert habe, sagte, er will auf jeden Fall eine außereuropäische, asiatische Sprache lernen während seines Studiums, damit er breiter also philosophieren kann. Das war dann, er hat dann Japanisch gewählt, weil er wollte das Denken über das Europäische hinaus entgrenzen, und hat, es war ihm klar, dass die Sprache letztlich da eine ja, ein Bahnensystem oder ein Routensystem vorgibt und dass andere Sprachen andere Routen aufmachen. Das ist jetzt natürlich sehr spannend. Dann ist das Sprachenzentrum, ist es an allen Universitäten so? Wie siehst du das? Ich habe das Sprachenzentrum früher immer als es versorgt einen mit der Sprachigkeit und dann kann ich mit mehr Menschen sprechen, wahrgenommen. Mhm. Also eigentlich relativ flach.
Ja, ich meine, das muss es natürlich auch. Das ist ganz wichtig. Ja, also die alltägliche Kommunikation, die abzusichern, ist also auch nicht zu unterschätzen. Das ist auch eine wichtige Funktion. Aber ich glaube, es gibt eine Tendenz an einigen deutschen Sprachenzentren, die Vielfalt der Aufgaben auch im Namen auszudrücken. Also einige haben sich auch umbenannt in Kompetenzzentren.
Aha. Und da sind wir ja bei der Perspektive unseres Podcasts. Wie kann man das in die Lehre einbringen? Wie kann man das bekannt machen? Und wie kann das eigentlich zum Alltag unserer Lehre werden, wenn man so sagt, in nahezu allen Bereichen, die es betrifft?
Ja. Ich glaube, ich gehe erstmal vom Sprachenzentrum aus, dass ich diese Fragestellung ganz natürlich im Sprach- und Kulturunterricht sozusagen ergibt. Also ein Beispiel aus dem Kurs vor 2 Tagen, da ging es um Jahreszeiten und eine Person hat dann nachgefragt, wie es in Thailand ist wie man dann die Regenzeit nennt und so weiter und so fort. Also da kommt dann ganz kurzer Austausch darüber zustande, welche Lebenserfahrungen die Personen mitbringen sozusagen. Und ich glaube dann insgesamt in Fächern, die jetzt nicht unbedingt zum Sprachenzentrum gehören, zählt dazu vielleicht auch, dass wir versuchen, diese Brücken zu bauen. Also es gibt Kolleginnen und Kollegen, die jetzt auch in Bauhausmodulen sich engagieren. Und zum Beispiel ist das im Englischbereich. Da geht es um, und da müsste ich den Titel einmal kurz lesen, ich glaube, ja. Eco-Responsibility, Moment, das ist mein Punkt, den ich jetzt nicht finde, und Wellbeing in the Cities. Und zwar ist das ein Projekt, das macht eine Kollegin, Elizabeth Watts, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen an der Université Lyon 2. Und da ist Englisch sozusagen die Lingua Franca, also die Sprache, wo die Studierenden erstmal zusätzliches Sprachwissen entwickeln sollen. Aber das Ganze ist eingebettet halt in Diskussionen und in Projektvorstellungen zu Städten auf der ganzen Welt. Und die treffen sich dann auch in einem sogenannten Blended Intensive Program jetzt im Mai in Lyon. Das heißt, man versucht halt die Sprachen oder die Sprachkurse nicht zu isolieren, sondern sie einzubetten in andere Kontexte. Das ist jetzt nur ein Beispiel, also eine Kollegin in Französisch, Hélène Dalfara, die macht sehr, sehr viel in dem Bereich, hat auch zum Beispiel schon im Bereich Demokratie stärken sich eingebracht, da Projekte angedockt, die auch ganz vielfältige Ausdrucksformen hatten. Also da ging es um Fotografie und die Fotografien wurden dann zweisprachig auf Französisch und Deutsch beschrieben. Da gab es Diskussionen. Es gibt ganz viel Zusammenarbeit mit dem Institut Français, wo es dann über Filme auch in breitere Diskussionen geht. Also das sind so Dinge, wo wir sozusagen uns Angebote machen, die halt auch nicht nur sich auf die Sprache allein konzentrieren, aber die Sprache ganz wichtig ins Zentrum stellen. Und ich glaube, übertragbar wäre das auf ganz andere Lehrveranstaltungen, indem man einfach eine Offenheit dafür zeigt, dass ganz viele Studierende da sitzen, die vielleicht, wie wir alle, nicht perfekt Deutsch und nicht perfekt Englisch oder eine andere Sprache sprechen und trotzdem aufgrund ihrer anderen Perspektiven wertvolle Beiträge leisten können. Also das heißt, vielleicht eine gewisse Offenheit, eine kleine Tür zu öffnen zu dem, was nicht ganz perfekt ist.
Ja, das ist interessant, dass es in jetzt 2 Tagen genau dazu, und dann wollte ich zu dem Bauhausmodul nochmal eine Frage stellen. Also vorhin, als wir über die Mehrsprachigkeit gesprochen haben, jede Sprache eröffnet eine Welt, ist mir ein Zitat, ich glaube, von Engels eingefallen, dass jede neue Sprache eine neue Seele ist, die man hinzugewinnt. Also dann wäre es nochmal eine Welt, das passt ja auch zusammen. Diversität wäre dann auch also eine Seelendiversität, die dann dabei entsteht. Und du hast in der Vorbereitung den Satz geschrieben, Diversität als Wert an sich. Das finde ich eine interessante, was ist dieses an sich, also noch mit dem Zusatz, ohne ökonomische Verknüpfung, also nicht im Sinn von, ich kann dann mit Geschäftsleuten in China auch noch sprechen, sondern jetzt haben wir das mit der Seele schon gehabt, vielleicht ist das der Wert an sich, aber mich würde trotzdem interessieren, weil das ist ja irgendwie, das ist ja ein Kern auch an der universitären Praxis, gerade die Universität vielleicht nochmal anders als die Fachhochschulen, drängen ja immer wieder zu diesem zunächst mal Wert an sich, das ist ja irgendwie, soll ein Ort sein, wo die Dinge erstmal für sich passieren und nicht für, was weiß ich, wo man dann schon weiß, nutzt oder Nützlichkeit oder sowas. Was wäre dieser Wert an sich? Wie würdest du es ausfüllen?
Also ich verstehe diese Vielfalt als eine Bereicherung und sehe es auch so, dass wir im Sprachenzentrum, glaube ich, auch versuchen, es gibt ja auch, es ist ja nicht immer alles nur positiv, Vielfalt zu feiern und als Wert an sich sozusagen aufzunehmen dazu einzuladen, andere Sichtweisen, auch andere Klänge über die Sprache zum Beispiel mit hineinzubringen und das einfach mal, so wie man zum Beispiel ein gutes Theaterstück und eine gute Inszenierung oder ein gutes Konzert erlebt, das einfach mal zu genießen. Sozusagen. Okay. Ich sehe andererseits, dass es in gewissen gesellschaftlichen Kontexten natürlich wichtig ist, den Zweck der Diversität zu betonen. Und es gibt zum Beispiel, vor kurzem wurde eine DAD-Studie veröffentlicht, die sagt, welchen ökonomischen Wert halt Zuwanderung nach Deutschland hat und wie letztendlich halt dann Fachkräfte in den Arbeitsmarkt der deutschen Gesellschaft dienen. Das ist ein Aspekt, der ist wichtig in gewissen Kontexten, aber ich finde es weiterhin wichtig, dass man nicht nur in diesen Argumentationslinien verbleibt.
Gut, verstehe ich gut. Also immer, wenn man über an sich spricht, kommt man zu den letzten Fragen, also eben geboren werden, leben und sterben. Also eigentlich ist man dann sehr schnell in diesem Verlauf. Und das Ökonomische wird dann immer ein Ja, damit man eben Dach und so weiter, also die Lebensbedürfnisse hat. Und dann kann man wieder umgekehrt fragen, aber wofür lohnt sich's denn dann, diese ganzen Schutz zu nehmen und sein Leben zu erhalten? Und da kommen dann eben wieder die anderen, die Sinnlichkeiten und eben Theater. Und da kommt dann der kulturelle Bereich ins Spiel. Und eigentlich kann man das eine nicht durchs andere ausspielen. Und tatsächlich erinnert mich, was du gerade sagst, die andere Klänge und so weiter, erinnert mich an eine Tagung, an der sich der Veranstalter, ein befreundeter Kollege, ein Philosophieprofessor dafür entschieden hatte, hatte chinesische Vortragende, aus dem japanischen Raum welche, englischsprachige und auch deutschsprachige, und so war auch das Publikum zusammengesetzt, und er hat gesagt, wir übersetzen jetzt nicht einfach alles, diejenigen, die es nicht verstehen, hören dann eben 20 Minuten eine Sprache, die sie noch nie gehört haben oder die sie eben mögen oder nicht mögen, und sie haben dann eben das sinnliche Ereignis, und er hat dann also sozusagen die sinnliche Komponente bewusst an der Stelle in die Tagung integriert. Und was daran ganz interessant war, was ich oft bei Filmen auch erlebe, wenn die Filme keinen Untertitel haben und ich kann die Sprache vielleicht gar nicht und ich gucke mir aus irgendeinem Grunde trotzdem an, dass ich den Klang der Sprache natürlich dann höre und ihn auch besser höre und ihn auch bewusster wahrnehme. Und auf einmal verlagert sich so ein bisschen die Komponente darauf und ich kriege nicht mehr den Sinn so in den Vordergrund gezogen, weil wenn ich die Untertitel lese, höre ich eigentlich gar nicht mehr, wie die Sprache klingt, sondern ich kriege nur noch das Semantische mit. Das heißt, das ist ein bisschen über die semantische Ebene hinaus in andere Bereiche der Ästhetik. Also darum geht es so ein bisschen, das Kulturelle an der Sprache als Welthaltigkeit bewusst zu machen und auch wahrzunehmen. Dann wäre die babylonische Sprachverwirrung eigentlich für dich keine Strafe.
Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Jein. Also ich glaube, da muss man auch zielgruppenspezifisch argumentieren. Denn andererseits ist, glaube ich, das, was wir am Anfang so als die banale Aufgabe von Sprachenzentren bezeichnet haben, auch ganz, ganz wichtig. Also man muss natürlich auch den Personen, die diese andere Herangehensweise nicht aushalten können, auch Möglichkeiten geben. Und ich glaube, es wäre jetzt völlig, also es wäre Augenwischerei zu sagen, wir gehen jetzt weiter in diese Richtung und Studierende, die am Ende ihres Studiums nicht gut, ich nehme jetzt nochmal DAF, Deutsch als Fremdsprache, sich nicht gut verständigen können, denen jetzt zu raten, in den Arbeitsmarkt zu gehen.
Wie ist denn das Sprachenzentrum aufgebaut? Wie viele Lehrende habt ihr? Wie organisiert ihr das? Wie kriegt ihr eure Lehrkräfte? Wie kriegt ihr eure Studierende? Wie erfahren Studierende, Mitarbeitende und so weiter und so weiter von den Kursen? Bisschen strukturelle Fragen.
Ja, also wir haben einen festen Stamm von festangestellten Lehrkräften. Das sind insgesamt 13, mit denen ich zusammenarbeite, also direkt. Die haben auch nicht alle eine volle Stelle. Das heißt, einige arbeiten halt 100% am Sprachenzentrum, andere in Teilzeit. Haben wir noch ganz viele Lehrbeauftragte, die jeweils dazukommen. Das ist bei uns vor allem der Fall, wenn wir Intensivkurse oder Kompaktkurse im März und September anbieten, damit Studierende, die aus dem Ausland kommen, also da sind auch ganz viele Austauschstudierende mit dabei, anfangen, die deutsche Sprache zu lernen beziehungsweise ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Dann arbeiten wir noch zusätzlich ganz eng mit der WBA zusammen, der Weiterbildungsakademie, und zwar um Intensivkurse während des ganzen Semesters anbieten zu können. Und gemeinsam bieten wir dann die DSH an, die eine Berechtigung ist, um an deutschen Hochschulen zu studieren. Also das ist so das Paket. Die Sprachen habe ich vorhin schon genannt. Wir haben das große Glück, dass wir in der Q3-Straße 13a sind. Das heißt, wir haben da Räume vor Ort. Und das ist wirklich schön, weil man da auch ein gewisses Gemeinschaftsgefühl herstellen kann, sich Studierende oder auch Beschäftigte in den Pausen sehen. Das ist für uns also ein ganz guter Standortvorteil.
Wie geht das mit den Kursen? Wenn ich hier eingeschrieben bin, dann darf ich einfach Kurse machen am Sprachenzentrum oder bezahle ich die? Wie finanziert sich das?
Das ist etwas kompliziert. Das Sprachenzentrum ist vor einigen Jahren wohl dazu gezwungen worden, Gebühren zu nehmen. Und die sind relativ gering. Also es handelt sich, also man bekommt 3 ECTS für einen Sprachkurs, für einen regulären, semesterbegleitenden Sprachkurs. Das heißt, der umfasst 90 Minuten in der Regel. Ich habe also Präsenzunterricht und dazu eine Selbstlernkomponente in Moodle. Und diese Gebühr bezahle ich, es sei denn, der Sprachkurs ist halt fest im Studiengang verankert. Wenn der Studiengang also vorschreibt, dass ich zum Beispiel so und so viel Schwedisch lernen muss, um dann anschließend in den Austausch zu gehen an einer schwedischen Universität, dann bekomme ich die Kursgebühren im Nachhinein erlassen. Wenn ich also den Studiengang abgeschlossen habe, kommt man wieder zu uns und dann zahlen wir die Gebühren zurück. Das ist so das System grob erklärt. Austauschstudierende haben auch einen Sprachkurs umsonst, damit sie sich halt gut hier auch an der Universität einfinden können. Das heißt, die machen meistens einen Intensivkurs, der dem Semester vorgeschaltet ist.
Und die können sich die Sprache auswählen oder haben die einen Deutsch als Fremdsprache, Sprachkurs als im Angebot umsonst, also ein Gutschein oder ich nenne es jetzt mal
viele,
so.
Viele haben Deutsch als Fremdsprache, aber das kommt auch auf ihr Learning Agreement an, dass sie mit ihrer Universität im Heimatland sozusagen abgeschlossen haben und mit der Bauhaus-Universität. Und in einigen Fällen, wenn sie zum Beispiel sehr gute Deutschkenntnisse haben, suchen sie sich stattdessen eine andere Sprache aus.
Also jeder Erasmus-Student kann hier einen Sprachkurs machen.
Ja.
Könnte auch Japanisch machen.
Ja, genau.
Ja, okay, verstehe.
Also es sei denn, im Learning Agreement steht,
es muss Deutsch also sein. Also kann man verabreden, aber wenn die jetzt zum Beispiel Japanologie studieren wollen, hier ein bisschen Medienwissenschaft noch machen, wäre jetzt unsere Geisteswissenschaft die Pendant, sagen die, dann mache ich doch noch Japanisch nebenher, dann komme ich da auch noch einen Schritt weiter, verlesen ihren Kopf oder weiß ich nicht mehr. Ja. Was auch immer. Schön. Unterrichtsformen, Lehrformen, wie lehrt man Sprache? Also welche Medien setzt ihr ein? Welche Ansätze gibt es da bei euch? Was ist dein Blick auf die Lehrmethoden, Lernen und Lehren von Sprachen oder eben kultureller Vielfalt, Diversität in diesem Bereich?
Ja, das ist also ganz verschieden. Also die Kolleginnen und Kollegen arbeiten ganz frei und dann hängt es auch davon ab, welche persönlichen Vorlieben man hat. Aber es gibt den gesamten Einsatz von, Vokabellisten erstellen, schreiben. Also es gibt sowieso die vier Fertigkeiten für diejenigen, die noch nie eine Fremdsprache gelernt haben. Also da geht es dann ums Sprechen und Hören, ums Schreiben und Lesen, und dann meistens im deutschsprachigen Bereich wird auch die sprachliche Interaktion mit bewertet. Und also über den ganzen Bereich Film, wir arbeiten ganz viel auch mit Quellen aus dem Internet und so weiter, bis zu Werkzeugen oder Tools, die jetzt in den letzten Jahren sehr stark in den Vordergrund getreten sind, die halt auf den sogenannten Large Language Models beruhen. Also ja. Die meisten Leute kennen ChatGPT ja. als Beispiel.
Ja, das wäre jetzt also Large Language Models. Sind es neue Herausforderungen? Sind es tolle Tools? Also ich weiß, dass wir in vielen Bereichen in der Lehre, im Lernen jetzt Skills, aber auch Prüfungsformate bedroht sehen. Also das Gespräch ist da gerade sehr breit. Wie ist es aus eurer Sicht auf diese Dinge?
Also wir haben besondere Kurse zum Beispiel angeboten, auch im Rahmen des DAD geförderten sogenannten FIT-Programms, wo Fachkräfte in den Arbeitsmarkt kommen. Und da haben wir mit den Studierenden gemeinsam erprobt, welche Tools nützlich sind, wann sie nützlich sind, wie man sie eventuell einsetzen könnte. Die große Herausforderung, die ich beim Sprachenlernen sehe, die es aber auch in vielen anderen Bereichen gibt, ist, wie ermöglicht man den Nutzerinnen und Nutzer, kompetent zu sein und kritisch mit diesen Dingen umgehen zu können. Und dazu braucht man halt einen langen Vorlauf. Sprachenlernen wird normalerweise im europäischen Referenzrahmen auf Buchstaben-Levels sozusagen verordnet. Das heißt, als Anfänger macht man A1, dann A2, dann B1, dann B2 und so weiter. Ich würde sagen, man braucht mindestens ein gutes B1 oder B2, also so im mittleren Bereich, um überhaupt einordnen zu können, was bietet mir denn diese Anwendung und wo muss ich nochmal nachbessern. Das heißt, wenn ich diese Tools als, sagen wir mal, als Azubi einsetze, der die schnell zuarbeitet, aber natürlich noch nicht alles perfekt kann, da muss ich selbst diese Kompetenz haben, um das einordnen zu können. Und ich glaube, das wird die Herausforderung der nächsten Jahre sein, dass Teilnehmende zu uns kommen, die sagen, warum soll ich jetzt erstmal 2 Jahre die Sprache lernen, um dann diese Tools beurteilen zu können. Und vielleicht sind sie ja gut genug.
Ja, das ist spannend. Ich bin seit einiger Zeit, 2 Jahren oder sowas, mit einem Kalligrafiekünstler aus Taiwan im Gespräch und wir übersetzen uns immer gegenseitig. Er kann nicht besonders gut Englisch, ich kann gar kein Chinesisch und wir übersetzen uns immer unsere Korrespondenz in verschiedenen Tools, also weiß ich nicht, DeepL, Google oder was immer da gibt. Und dann kriegen wir einen relativ breiten Deutungshorizont uns gegenseitig da immer zugespielt. Also ich weiß immer nicht, was dann da draus geworden ist. Und gleichzeitig aber gibt es da doch ein Gespräch. Und das ist ganz interessant, weil es auf merkwürdige Art und Weise auch zu den chinesischen Schriftzeichen passt oder auch zur chinesischen Sprache wiederum passt, bei der die Vieldeutigkeit auch immer schon enthalten ist, gerade was die Schrift bedingt und wie die dann ausgesprochen wird und was in welchem Kontext steht und so weiter und so weiter, so dass ich dann schon das Gefühl hatte, dass ich jetzt hier nicht nur mit einem Behelfstool, sondern mit einem Medium eigenen Rechts und eigener Art auf einmal noch mal fast wie eine zusätzliche Sprache entwickelt habe. Oder sich entwickeln lässt.
Ja, und das ist das Wunderbare an diesen Tools. Das heißt, ich glaube, dass wir irgendwann so weit sind, dass wir diese Tools sozusagen integrieren und gleichzeitig die Einsicht sozusagen vermitteln können, dass das allein auch nicht genügt. Das heißt, es wäre ja eigentlich recht schön, wenn ihr euch dann irgendwann seht, dein Kollege und du, wenn ihr halt ein paar Worte auch wechseln könntet, ohne sozusagen aufs Handy zu gucken zu müssen. Und ich weiß, es gibt weitere Entwicklungen. Man kann sich mittlerweile in ihr irgendwas reinsetzen und dann wird live übersetzt und so weiter und man kann mithören. Aber ich glaube, wenn man das in einen Kontext stellt, wo man gleichzeitig dann auch sagt, diese Präsenz ist wichtig. Das heißt, dass ich ganz da bin für die andere Person und dass das Lernen in Präsenz und das Erkennen Studierender auch mehr und mehr wirklich eine ganz wichtige Erfahrung ist. Also es gibt diese neuen Offline-Gruppen und ich sage dann witzelnd, wir bieten diese Offline-Gruppen an, kommen Sie zu uns, das gibt es als zusätzlichen Mehrwert, wenn Sie zu uns kommen und zusätzlich zur Sprache. Also ich glaube, dieses gemeinsame Lernen wird mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Und beim Sprachenlernen ist das Schöne ja auch, wenn, und das ist bei uns der Fall, wenn das auch gleichzeitig ein Safe Space ist, wo man halt dieses M, was am Anfang der Podcast-Einleitung steht, wenn man das halt akzeptiert und eine Fehlerkultur hat, dann lernt man darüber auch andere Dinge. Dann lernt man, es kann okay sein, nach Worten zu suchen, es kann okay sein, Fehler zu machen. Ich kann auch so mit den Fehlern anderer Personen umgehen. Und das heißt, man lernt viele zusätzliche Skills, die man als Soft Skills oder Future Skills bezeichnen könnte.
Ja.
Und in dem Bereich, glaube ich, also über das gemeinsame Erleben und dass es Spaß macht, also Spaß steht auch mit auf unserer Postkarte, die wir neu entworfen haben.
Ja, hier ganz
und
oben.
Dieses Gemeinsame, die Freundschaften, die sich entwickeln und so weiter, dass das was ist, was Personen dazu anregt, einen Sprachkurs zu machen und gar nicht nur, in Anführungsstrichen, die Fähigkeiten, die sprachlichen Fähigkeiten, die am Ende stehen.
Also das ist, da erinnere ich mich an den Film Cobra Kai, wo der kleine Junge bei diesem Hausmeister, der aber eigentlich ein Kung-Fu-Meister ist, ihn dann auf diesen Autohof schickt und der soll dann diese ganzen Autos waschen. Und er sagt ihm, wie er sie waschen muss. Er muss die immer mit so einer Wischbewegung nach links und rechts außen waschen. Und dabei lernt er aber nicht Auto waschen, sondern eine für den Kung-Fu sehr wichtige Bewegung, die er nachher im Kampf sehr gut einsetzen kann. Also so. Das wäre jetzt so eine Übertragung, die mir dazu einfällt. Das heißt, wir lernen gar nicht die Sprachen, sondern wir lernen Sprechen, Denken, Gemeinschaft organisieren, Fehlerkultur, MMMs, Suchen, Stottern herstellen, adäquate Versprachlichungen. Und das kann man eigentlich zurückführen. Das hat nicht nur mit Fremdsprachen zu tun. Und deswegen nochmal diese Präzision, dann letztlich auch im Namen des Sprachenzentrums, die ihr euch da gegeben habt. Und dann eben auch gleichzeitig zweisprachig, fällt sofort auf. Das sind ja zwei Sprachen. Okay, jetzt verstehe ich das. Es gibt jetzt bei mir so ein Bild. Ich wollte noch darauf zu sprechen kommen, auf dieses Prinzip der Opazité oder Opacité von Edouard Glissant, weil davon hatte ich noch nie gehört. Wir haben im Vorgespräch dazu hattest du mir einen Hinweis gegeben.
Ja, und zwar geht das nochmal auf unseren Austausch vorhin zurück, dass wir gesagt haben, dass es eigentlich grob gesprochen so zwei Gleise im Sprachenzentrum gibt. Also einmal die klare Kommunikation als Ziel. Das ist ganz wichtig, dass das für gewisse Zielgruppen halt zur Verfügung gestellt wird. Und dann andererseits diese Offenheit gegenüber dem, was nicht klar ist, was nicht transparent ist. Mhm. Und Glissant kommt halt aus dem Bereich, also er denkt in Archipels und so weiter und so fort. Und für ihn ist es ganz wichtig, dass man halt das Fremde nicht vereinnahmt.
Er denkt in Archipels, was meinst du?
Also sozusagen in Inseln anstatt als in linearen Verknüpfungen und so weiter. Mhm. Und ich will nicht den ganz weit ausholen, aber ich glaube, das Wichtige ist dabei, dass man das Fremde halt nicht assimiliert, sondern ihm die Möglichkeit gibt, bestehen zu bleiben und damit leben kann, dass es immer einen gewissen Grad an Fremdheit gibt. Also selbst wenn wir beide jetzt hier aus diesem Raum herausgehen, haben wir beide ein bisschen mehr verstanden, wie wir mit Lehre und Lernen umgehen wollen. Aber die letztendliche Klarheit gibt es nicht. Das bleibt immer etwas im Raum stehen. Und auch wenn wir noch 3 Stunden weitersprechen würden, würden wir das nicht klären. Das heißt, es ist eine Illusion, dass es das absolute Verstehen gibt und mit dieser Illusion leben zu können. und mit der Ambiguität, es gibt dieses schöne Wort Ambiguitätstoleranz, die aufzubauen, das ist halt wichtiger denn je, glaube ich, im Moment.
Also wir haben bei der Ambiguitätstoleranz die Forderung oder eigentlich die Herausforderung, dass wir unauflösliche Widersprüche aushalten und das, deswegen tolerare heißt ja ertragen oder tragen, dass wir sie tragen können. Dafür müssen wir Kräfte haben, um was zu tragen. Also da kann man eigentlich sogar dann so weit gehen. Also wir halten aus, dass es Widersprüche gibt, weil es die einheitlich also was die Welt im Innersten zusammenhält, diese faustische Frage, die ja letztlich dann in der Tragödie, das ist ja auch eine Tragödie, endet, wo Faust dann und da stirbt eine Frau und ein Kind wird umgebracht und so weiter. Also kann man ja mal sehen, wohin das führt, wenn man Ambiguität nicht aushält. Das heißt, es ist also eine sehr, sehr tief und sehr weitgehend gesellschaftlicher Ansatz, mit dem wir mit diesem, ja, es ist ja auch Transkulturalität, also das Fremde, das vielleicht gar nicht das Fremde, sondern eben nur eine andere Insel ist und so weiter und so weiter. Diese Offline-Gruppen, da wollte ich nochmal nachfragen, kannst du die ein bisschen genauer beschreiben? Die haben mich neugierig gemacht.
Also ich habe selbst da noch nicht sehr viel recherchiert, habe aber letztens in einem Beitrag, ich glaube im RBB Kulturradio gehört, dass diese Gruppen halt stark an Zulauf gewinnen. Das heißt, das sind Gruppen, die sagen, wir treffen uns, ohne digitale Dinge mitzubringen. Ihr schaltet euch halt völlig offline und wir spielen, weiß ich nicht, Gesellschaftsspiele oder weiß ich was, also alles Mögliche. Und da wird in den Vordergrund gestellt, dass es eine Gemeinschaft gibt, die verbindend ist, dass man halt live in Präsenz miteinander umgeht und dass man halt nicht über die Medien miteinander kommuniziert. Und das könnte man ganz einfach auch im Sprachenzentrum haben. Wie gesagt, wir nutzen Medien, aber wir setzen sie ganz gezielt zu gewissen Phasen im Unterricht ein. Und dazwischen gibt es halt ganz, ganz viel einfach das direkte Gespräch miteinander oder den Austausch innerhalb von Übungen, die wir machen, um gewisse Fertigkeiten zu entwickeln.
Wie baut ihr die Online-Gruppen? Also du hast vorhin auch Moodle erwähnt. Ja. Sind das Selbstlernkurse, zu denen man Zugang bekommt, oder wie stelle ich mir die vor?
Ja, also dass jede Person, die bei uns einen Sprachkurs belegt, bekommt zusätzlich Zugang zu einer eigenen Moodle-Plattform, die für diesen Kurs entwickelt wurde. Und auf dieser Plattform findet man zunächst einmal alle möglichen Informationen, die man vielleicht nochmal nachsehen möchte zum Kurs, oder Hinweise darauf, wie man mit besonderen Bedarfen umgehen kann und so weiter. Und dann gibt es einfach zusätzliche Übungen und zusätzliches Material. Es gibt verschiedene Formen, auch sich da auszutauschen, Umfragen, Diskussionsforen und so weiter. Aber auch halt ganz einfach, sagen wir mal, Grammatikübungen oder zusätzliche Hörverstehensdateien, um diese Fähigkeiten weiter zu trainieren.
Ach ja, genau.
Das heißt, das kann ich flexibel in meiner eigenen Zeit machen und es ergänzt den Unterricht in Präsenz. Das heißt, wir müssen auch die Studierenden nicht bitten, sozusagen zweimal in der Woche zu uns zu kommen, sondern sie kommen einmal in der Woche und sollen dann im Rest der Woche daran weiterarbeiten, weil es mit der einmaligen Begegnung sozusagen nicht reicht. Man muss halt weiter daran arbeiten. Es ist so ein bisschen wie ein Instrument zu lernen oder wie Sport zu treiben im Fitnessstudio.
Die Sprache ist ein Instrument. Das ist eine ganz schöne Metapher, weil tatsächlich ist es das, ich meine, dann wären wir auch bei Diversität als Wert an sich und so weiter. Viele Freunde von mir spielen zum Beispiel Gitarre, treten aber nie auf, sind auch nicht in der Band und trotzdem gehen sie dann runter in ihren, was weiß ich, oder gehen in ihr Zimmer und dann spielen sie da Gitarre, studieren Stücke ein und so weiter und so weiter. Und das wird ein Wert an sich, die Zeit mit seiner Gitarre zu verbringen. Und so könnte man auch die Zeit mit seiner Sprache verbringen. Also man liest dann vielleicht Bücher in französischer Sprache oder man lernt einfach eine Sprache. Ich weiß es von mir aus, dass ich Sprachenlernen immer als sehr beglückend empfunden habe, schon in der Schule. Ich mochte das, also Latein, dann hatten wir plötzlich auch noch Griechisch und dann war die, da könnte man ja sagen, und dann auch noch eine alte Schrift und das ist ja alles ganz furchtbar. Und gleichzeitig war das sehr schön, über 3 Wochen auf einmal neue Kringel und Krakel in Hinsicht auf Semantiken entschlüsseln zu können und die mit Klängen und Artikulation. Also ich musste ja dann auch lernen, andere andere Formen mit Zunge und Zähne zu machen, als wenn ich es im Deutschen mache. Und dann muss ich auf einmal Griechisch sprechen, Altgriechisch noch dazu, was keiner mehr spricht, aber eben doch, Kretzisten eben doch. Mhm. Und das sind eigentlich Instrumente irgendwie, in denen man dann eine eigene Praxis entwickeln kann. Also so kommt man aus der Sprache als ist halt ein Medium, um damit Leute sich verstehen, nochmal in ganz andere Dimensionen und Bereiche, die ja sehr viel mit Kultur zu tun haben. Also Literatur ist ja auch so, Musik hat man schon mit Instrument. Wenn ich mir einen Film anschaue, habe ich mir den Film angeschaut. Also diese sich damit zu befassen, da kommen wir also eigentlich fast schon ans Mysterium des Lebens selbst. Also das sind ja dann plötzlich Weisheitsübungen oder was sind, jetzt fragen wir schon wieder nach Zweck. Lassen wir es. Was ist dir noch wichtig, was wir unbedingt wissen wollen, bevor ich noch eine Frage stelle, die mir auch noch auf dem...
Stell deine Frage ruhig, ja. Und dann überlege ich, was mir noch wichtig ist.
Das ideale Sprachenzentrum, ich spreche jetzt trotzdem mal vom Sprachenzentrum, wie sähe das für dich aus? Was braucht es noch? Was würdest du gerne noch realisieren, wenn du sagst, das wäre die Vision? Das würdest du gerne herstellen, dann wäre es noch mal schöner.
Zwei ganz große Ziele. Wir sprechen jetzt mal von Utopien hier.
Utopien, genau.
Das eine wäre, dass das Sprachen und kulturelle Lernen noch viel stärker in Curricula an Universitäten, und ich spreche jetzt nicht nur von der Bauhaus-Universität, verankert wäre. Mhm. Dass es also kein Nachgedanke, kein Afterthought ist, sondern dass man von vornherein davon ausgeht, dass unsere Welt weiterhin darauf ausgerichtet sein wird, dass wir über kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg miteinander kooperieren. Und dass man das erkennt und sagt, von Anfang an wird dieser Studiengang lernt man während dieses Studiengangs mindestens eine weitere Sprache. Mhm. Das andere wäre etwas ganz Handfestes, was Ausstattungen von Sprachenzentren angeht. Und da kommt so mein Hintergrund mit hinein. Ich habe also lange in Australien auch gelebt und gearbeitet. Mhm. Und da gab es halt einfach in den Gebäuden sehr viel mehr Begegnungsräume. Und ich weiß, dass denen Grenzen gesetzt sind, auch aufgrund von Baumaßnahmen. Und hier haben wir sehr viel mehr geschützte Bauwerke und so weiter, die unter Denkmalschutz stehen und so weiter. Aber was da sehr schön war, dass sich Studierende noch viel mehr zwischen Unterrichtsstunden, nach Unterrichtsstunden und davor irgendwo begegnen konnten und dass es kleine Nischen gab, wo man sich zusammensetzen konnte und gemeinsam sprechen oder einen Kaffee trinken und so weiter. Das wäre sehr schön, weil mir sehr am Herzen liegt, dass das Sprachenzentrum ein Begegnungsort wird und bleibt. Mhm. Und das lädt man dadurch halt auch ein.
Also das leuchtet mir sehr ein. Das gilt ja für die ganze Universität, tatsächlich diese Orte zum Verweilen. Weimar ist ja eine Stadt, die sehr viele Plätze hat, sagen mir vor allem immer Besucher, Besucherinnen, wenn die kommen, dann sagen die, Weimar hat so wahnsinnig viele Plätze, an denen man, also die Straßen führen zu Plätzen. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, so wäre die Universität eigentlich auch schön, dass man... Und ich verstehe das total gut. Man geht eben nicht weiter, sondern verweilt. Und weil man nun da miteinander ist, fängt man an, sich zu verspinnen. Und dann entsteht da was.
Ja. Also es war interessant. Wir hatten in Sydney ein Arts Center. Da wurde ein Gebäude neu renoviert, aber grundsätzlich nur die Grundmauern blieben stehen. Mhm. Und ein wichtiger Bestandteil des Neuaufbaus war, dass unten eine Cafeteria mit hineinkam, ja, die sich nach außen geöffnet hat, ist natürlich beim Wetter da anders. Man konnte da auch draußen auf der Terrasse sitzen sozusagen. Und da konnte man ganz informell, hat man immer eine Person in der Cafeteria getroffen, die man eigentlich schon lange sprechen wollte, ja, hat das dann ganz kurz bei der Kaffeebestellung in der Schlange besprochen oder hat sich noch zusammengesetzt. Und es war ständig, also waren alle Tische besetzt von Personen, auch Personen, die einfach mal vorbeigekommen sind, die in der Gegend waren und sich einen Kaffee geholt haben.
Total interessant. Also Anreize oder Anlässe oder Möglichkeiten zur Begegnung, zum Verweilen, zum Aufeinandertreffen schaffen. Ich glaube auch, eine agile Universität würde davon sehr profitieren, dass man also unkalkulierte Inhalt, Begegnungs-, Aufeinandertreffräume organisiert. Wenn wir uns die Kulturgeschichte anschauen, also ich habe mich sehr viel mit den Avantgarden beschäftigt, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, und habe mich immer gefragt, wie entsteht eigentlich das, dass man plötzlich sagt, so machen wir jetzt nicht mehr, wir machen das jetzt anders. Da braucht man ja irgendwie in sich nur so eine Ermächtigung, wo kam die eigentlich her? So Nouvelle Vague promoviert, habe gedacht, die haben Filme gedreht, wo jeder sagt, die Schnitte stimmen nicht, die Beleuchtung stimmt nicht, du filmst die Menschen von hinten, mach das nochmal neu. Da brauche ich ja eine Kraft, um zu sagen, so wollte ich das aber machen. Und diese ganzen Bewegungen, also alle Kunstbewegungen, sind daraus entstanden, dass über eine bestimmte Zeit lang Menschen sehr viel miteinander gesprochen haben. Und die haben sich nicht dauernd verabreden müssen und so weiter, das ist extrem labil, sondern sie sind sich dauernd begegnet, weil möglicherweise die Wohnungen waren zu kalt, also war es im Kino geheizt. Dann saßen sie da, irgendwann fangen sie an, miteinander zu sprechen, weil man... Nach der dritten Woche sagt man, hallo, was machst denn du hier eigentlich? Wir haben zu dem Film eigentlich da und da. Und dann kommt man so ins Gespräch. Also diese Gemeinsamkeiten an Themen, die haben wir ja an der Uni. Wenn wir dann noch Räume haben, wo wir beieinander verweilen, fangen wir an, uns zu verknüpfen.
Ja, also das ist auch das Prinzip der Serendipity, ne? Dass, ja. Durch diesen Zufall dann halt, der eigentlich dann auch kein Zufall ist, ja. Da so Gedankengänge entstehen. So
Angebote von Gelegenheiten, die man dann, das sind ja auch kalkulierte Trägheiten. Also diese ganze Präsenzgeschichte lebt ja auch von der Trägheit. Bei Online-Veranstaltungen habe ich immer so haben wir alles gesagt, okay, Klick, mit dem Finger ist wieder vorbei. Wenn ich gemeinsam mit jemandem im Raum sitze oder beim Café, wir haben uns verabredet, sitzen im Café und dann sagen wir, bereden wir eben alles, haben wir alles besprochen, aber dann sitzen wir trotzdem noch da. Und da sind dann oft, da wird es manchmal ziemlich interessant, der Kaffee ist noch nicht ausgetrunken oder so, oder Kellnerin kommt nicht, Kellner zum Zahlen oder was auch immer. Und dann sitzt man halt noch da. Und aus dieser Trägheit entsteht dann manchmal sowas wie, naja, schweigend will man jetzt nicht sitzen, dann fängt man noch was an zu sprechen und auf einmal entdeckt man irgendein Thema, von dem man gar nicht wusste, dass man darüber schon längst hätte ins Gespräch kommen können.
Ja. Ja, und ähnlich wäre es dann halt auch, wenn man sowas im Sprachenzentrum hätte, dass sich auch Personen begegnen, die jetzt nicht nur in einen Kurs gehen, sondern darüber auch Personen kennenlernen, die eine andere Sprache kennenlernen und so weiter. Also, dass sich das viel mehr auch noch vermischt, das wäre eine schöne Sache.
Arbeitest du daran, Räume zu finden, in denen solche kalkulierten Trägheiten genutzt werden können?
Ja, im Moment ist das schwierig, weil dem halt aufgrund der baulichen Vorschriften Grenzen gesetzt werden. Die Studierenden haben nachgefragt, ob man die Cafeteria unten im Gebäude wiederbeleben könnte, aber da ist noch sehr viel Luft nach oben, um daraus wirklich einen Begegnungsort zu machen. Da steht im Moment sozusagen Getränkeautomat und man kann sich Kleinigkeiten ziehen, aber das lädt nicht zum Verweilen ein. Ja, wir versuchen das eher über andere Dinge, also zum Beispiel über die Filmprojekte. Wir haben planen wieder eine Reihe mit dem Institut Français gemeinsam und wir sind in der glücklichen Lage, über die Deutsch-Französische Hochschule Gelder bekommen zu haben für den europäischen Medienkulturkurs, der zusammen mit der Université Lyon 2 angeboten wird. Und darüber versuchen wir dann halt auch kulturelle Events zu kreieren, an denen Personen teilnehmen können. Das konzentriert sich jetzt hier auf diejenigen, die französisch, also frankophil sind sozusagen im weitesten Sinne. Aber das lässt sich natürlich auch in anderen Bereichen machen. Ja.
Okay, hast du noch was ganz Wichtiges, was wir vergessen haben?
Nein, außer der Nachricht, der Einladung an alle, die diesen Podcast hören, bei uns vorbeizuschauen und sich für eine Sprache und Kultur zu interessieren, mit uns ins Gespräch zu kommen und vorbeizuschauen.
Gut, vielen Dank, liebe Ulrike, für dieses schöne Gespräch.
Danke dir auch. Vielen Dank.
Das war Zwischen Magie und Handwerk, ein Podcast über Lehre und Lernen an der Bauhaus-Universität Weimar. Neue Folgen erscheinen wöchentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.